Wenn man im Herbst durch die Baumwiesen im Abachtal läuft, dann sieht man viele schöne Apfelbäume. Und wenn es ein gutes Jahr ist, dann sind die voll behangen mit reifen, schönen Äpfeln, wie eben auf diesem Bild. Und man kann sogar in der Luft den Duft des reifen Apfels riechen und sich an dieser schönen Frucht erfreuen. Mich rührt das immer wieder zur Dankbarkeit an, wenn ich da durch diese Wiesen laufe und diese voll behangenen Apfelbäume sehe. So ist besser. Dann seht ihr was. Auf der Folie. Wir danken ja oft auch im Erntedankfest für die Früchte, für die Gaben, die Gott jedes Jahr wachsen lässt. Aber es gibt nicht nur materielle Früchte, für die man dankbar sein soll, sondern auch geistliche Früchte, die uns ermutigen und zum Danken und zum Loben bringen können. Der Apostel Paulus war jemand, der sich sehr erfreuen konnte und auch Gott dafür immer wieder danken konnte, wenn er an die geistlichen Früchte in den Gemeinden dachte. Und darum geht es heute in dieser Predigt. Letzten Sonntag haben wir eine neue Predigtreihe über den Kolosserbrief begonnen. Paulus hat den Kolosserbrief, ihr erinnert euch sicherlich noch, aus dem Gefängnis in Rom geschrieben, nachdem Epaphras, der Gründer der Gemeinde in Kolosse, ihn dort besuchte und ihm berichtet hatte, wie es der jungen Gemeinde geht. Ihm aber auch die besorgniserregende Nachricht brachte, dass gewisse Irrlehrer in die Gemeinde eingedrungen sind oder aus der Gemeinde kamen, das wissen wir nicht so genau, die mit ihren Ideen und ihren Lehren die Gemeinde bedrohte, indem sie verkündeten Christus, ja, das reicht eben nicht aus, um ein höheres geistliches Leben zu führen. Und Paulus setzt sich hin und er schreibt diesen Brief, um die Kolosser zu ermutigen, fest an Christus zu bleiben, denn Christus genügt. Das ist so das zentrale Thema dieses wunderschönen Briefes. Schaut allein auf Christus, Christus allein. Aber bevor ich Ihnen so richtig die Vorrangstellung, die Einzigartigkeit, die Fülle des Christus vor Augen malt, schreibt er Ihnen am Anfang dieses Briefes, wie dankbar er darüber ist, was das Evangelium in ihrem Leben bewirkt hat. Lasst uns die Verse 3 bis 8 aus Kolosser 1 lesen. Da heißt es: Jedes Mal, wenn wir, das heißt Paulus und seine Mitarbeiter, für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genau so, wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genau so tut sie das auch bei euch seit dem Tag an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Ich habe diese Predigt überschrieben, dankbar für das fruchtbringende Wort des Evangeliums. Ganz am Anfang dieses Briefes steht also, ich nenne es mal so, der Fürdank des Apostels für die Geschwister in Kolossee, auch wenn er diese Geschwister nie persönlich besucht hatte. Epaphras, der treue Diener, wie er hier bezeichnet wird in Vers 8, und Mitarbeiter und Lehrer, der sehr wahrscheinlich auch die Gemeinde in Kolossee gegründet hatte, der hat Paulus berichtet, wie die Kolosser das Evangelium von Jesus Christus aufgenommen hatten und welche Frucht es in ihrem Leben hervorgebracht hatte. Und Paulus mit seinem ausgeprägten Hirtenherz kann nicht anders, als hier zunächst seinen Dank Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen, und er schreibt, dass ihnen auch hier in Vers 3, liebe Kolosser, jedes Mal, wenn Timotheus und auch ich für euch beten, und das haben die regelmäßig getan, Paulus hat für die Gemeinden, die er gegründet hatte und die er auch nicht gegründet hatte, aber kannte, immer wieder gebetet. Die lagen dem am Herzen, er hat die im Gebet getragen, und er sagt hier jedes Mal, wenn wir für euch beten, da können wir nicht anders als einfach Gott, dem Vater, zu danken. Wir sind einfach erfüllt mit Dank, wenn wir an euch denken. Und wir danken ihm dafür, was Gott in eurem Leben tut. Wann hast du das letzte Mal eine Karte oder eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht jemandem geschrieben und dieser Person einfach nur mitgeteilt: Hey, ich freue mich riesig über dich. Wenn ich sehe, wie du im Glauben unterwegs bist, wie du dich einsetzt, wie du mit anderen umgehst, wie du andere liebst, wie du einfach auch da bist in der Gemeinde und dienst, da bin ich zutiefst beeindruckt und ich danke Gott dafür. Denn ich weiß, dass das, was ich hier sehe, eigentlich ein Werk der Gnade Gottes ist. Heute werden gerade über WhatsApp viele Nachrichten weitergeschickt. Aber wie viele davon sind wirklich persönliche Ermutigungen, die anerkennende Worte enthalten? Wie viele davon? Das war ein Riesenaufwand damals, einen Brief zu schreiben. Und bis der dann von Kolossee bis nach Rom kam, wir heute im digitalen Zeitalter, wir können einfach nur so hin und her schnell mal eine Nachricht ans andere Ende der Welt schicken und zeitgleich wird die dort erhalten und gelesen. Wahnsinn! Aber wie wird gerade diese Möglichkeit heute genutzt? Paulus wird uns da zum Vorbild, wie wir auch füreinander danken können und das dann auch mitteilen sollen. Denn das ermutigt unheimlich, wenn wir einander diese Anerkennung zum Ausdruck bringen. Aber damit wir das können, müssen wir natürlich auch informiert sein und auch voneinander wissen, wie eben wir mit Gott unterwegs sind und was wir mit Gott erleben. Paulus dankt ja hier konkret für diese geistlichen Früchte, die das Evangelium im Leben der Kolosser hervorgebracht hat. Und als erstes erwähnt er den lebendigen Glauben an Jesus Christus, den die Kolosser auszeichnete. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist. Das ist die Grundlage aller christlichen Gemeinden. Menschen sind zum lebendigen Glauben gekommen, weil sie das Evangelium von Jesus Christus gehört haben, in der Predigt oder durch ein Zeugnis oder in einem Traktat gelesen haben, oder es ist zu ihnen gekommen und der Heilige Geist hat ihnen das Herz aufgeschlossen, dass sie erkennen konnten, wer Jesus wirklich ist und was er getan hat, sein Wirken, dass wir im Evangelium auch lesen, was er uns gebracht hat, die Erlösung. Und dann haben sie ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Glauben im biblischen Sinne ist absolutes Vertrauen in eine Person. Christen glauben nicht an den Glauben. Man spricht ja manchmal mit Leuten und die sagen, ja, und man kommt irgendwie auf den Glauben zu sprechen und dann sagen die, ja, ich glaube ja auch. Und dann, was dann folgt, ist, ich bin evangelisch oder ich bin katholisch, sagt mancher, wenn du ihn nach seinem Glauben fragst. Aber wir glauben nicht an den Glauben, noch sind wir gerettet durch den Glauben an gewisse dogmatische, wichtige und richtige Lehren. Glauben ist auch viel mehr als nur ein dafür Wahrhalten. Vom Wesen her ist christlicher Glaube gelebtes Vertrauen. An Christus glauben heißt eine Lebens- und Liebesbeziehung zu Jesus Christus zu haben. Als der schottische Missionar unter Südseekannibalen John G. Payton auf den Neuen Hebriden die Bibel übersetzte, musste er wirklich lange suchen, um ein Wort zu finden für Glauben in der Stammessprache. Um Glauben zu übersetzen in diese Stammessprache, damit diese Ureinwohner das verstehen konnten. Und endlich fand er es. Das Wort bedeutete, lehne dein ganzes Gewicht an. Das ist letztlich, was rettender Glaube bedeutet. Sich mit seinem ganzen Gewicht an Jesus lehnen. Hast du diesen Glauben in deinem Leben schon erfahren? Einfach nur so glauben an den historischen Jesus, glauben, dass es ihn gegeben hat als moralischen Lehrer, als Supermenschen, als Religionsstifter, ist kein rettender Glaube. Kannst du dich mit deinem ganzen Gewicht an Jesus anlehnen, weil du weißt, dass er alle deine Schuld vergeben hat, weil du weißt, dass du durch ihn versöhnt bist mit dem heiligen Gott, weil du weißt, dass ihm seine Gerechtigkeit dir zugerechnet wurde, dass seine Gerechtigkeit dir zugerechnet wurde. Kannst du das glauben? Und weil du weißt, dass er absolut vertrauenswürdig ist, weil du ganz tief in deinem Herzen weißt, dass du diesen Jesus liebst und für ihn leben willst. Wenn du das noch nicht weißt, dann bete, dass Gott durch seinen Geist die Augen für das Evangelium öffnet und du erkennen kannst, was diese Botschaft bedeutet. Bete, dass die Botschaft der Wahrheit auf ganz besondere Weise bei dir ankommt und dich ergreift und dein Leben von innen verändert, weil du einfach in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus kommst. So hatten es die Kolosser erfahren. Und dort, wo das Evangelium Einzug hält, verändert es unser Leben und bringt Frucht hervor. Paulus sagt hier in Vers 6, und genauso wie diese Botschaft, also die Botschaft des Evangeliums, überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch. Seit dem Tag an, an dem Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Nochmal, was meint also Paulus mit Frucht? Wenn Paulus von Frucht spricht, dann meint er damit eine innere Verwandlung des Charakters. Das ist Frucht bei Paulus. Das beginnt in unserem Innern. Es verändert unseren Charakter und hat alle möglichen Folgen im Leben einer Person. Lass uns mal diese ganz bekannte Stelle lesen, in der Paulus auch von der Frucht des Geistes oder den Früchten des Geistes spricht. Im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22. Da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Wird als erstes hier erwähnt. Dann Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, die Paulus sieht im Leben der Kolosser und die er überall dort sieht, wo das Evangelium im Glauben wirklich von Menschen aufgenommen wird. Und hier im Kolosserbrief hebt er eine Frucht hervor, die auch als erstes in Galater 5 erwähnt wird. Und ich glaube, die Reihenfolge ist hier nicht unwichtig. Diese eine Frucht, die Gottes Geist im Leben der Kolosse bewirkt hat und welche die Geschwister in Kolosse besonders kennzeichnete und wofür Paulus auch besonders dankbar ist. Und das ist die brennende Liebe der Geschwister zueinander. Paulus ist also nicht nur dankbar für den lebendigen Glauben der Kolosse in Jesus Christus, sondern auch für ihre Liebe, die sie allen entgegenbringen, die zur Gemeindefamilie dazugehören. Und für ihn war das ganz klar, und so drückt er es auch aus in Galater 5, Vers 6, dass ein lebendiger Glaube sich auch durch eine tatkräftige Liebe als echt erweist. Glaube erweist sich als echt, indem er sich ausdrückt in tatkräftiger Liebe. Und jetzt können wir fragen, ja, Paulus, von wo hast du denn das? Von wo hat er es denn? Ihr lieben Geschwister der EFG Fullinge und Bibelleser seit Jahrzehnten. Von wo denn? Nun, von wem denn sonst? Als von Jesus selbst. Was hat denn Jesus gesagt in Johannes 13? Einer meiner Lieblingsverse und einer der ersten Verse, die ich in der Kinderstunde, als ich noch so ein ganz kleiner Junge war, gelernt habe. Auswendig gelernt habe damals. Jesus sagt dort, das ist eine ganz zentrale Stelle. Leute, ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt, aber eure Liebe zu Gott und die Tiefe eures Glaubens, die lässt sich daran ablesen, wie groß eure Liebe zu euren Geschwistern ist. Eben zu denen, die auch glauben. Lass uns diese Stelle mal lesen, wie Jesus es gesagt hat. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und wie hat er uns geliebt, ihr Lieben? Er war bereit, sein Leben für dich und mich hinzugeben. Bis in den Tod hinein hat er uns geliebt. Und Vers 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das bedeutet, Liebe zu den anderen Glaubensgeschwistern ist ein zentrales Kennzeichen echten christlichen Glaubens. Und das müssen wir immer wieder hören, auch wenn wir das schon oft gehört haben. Wenn uns jemand fragt, woran kann ich erkennen, dass du glaubst, oder was du glaubst, da müssen wir sagen, ein Kennzeichen ist die Liebe, die wir haben zu anderen Glaubensgeschwistern. Die Liebe, ihr Lieben, ich habe es hier schon so oft erwähnt, ist und bleibt der Cantus firmus des christlichen Glaubens. In den ersten Jahrhunderten der Gemeinde war es gerade diese übernatürliche Liebe zwischen den Gläubigen, die die damalige Welt auf den Kopf stellte. Lucian schreibt im zweiten Jahrhundert, Es ist unglaublich zu sehen, mit welcher Inbrunst die Leute dieser Religion einander helfen in ihren Bedürfnissen. Ihr erster Gesetzgeber, Jesus, hat in ihre Köpfe eingepflanzt, dass sie Brüder sind. Oder das bekannte Zitat von Tertullian, dem Kirchenvater, der gesagt hat, es ist unsere Hilfe für die Hilflosen, unsere praktische Barmherzigkeit, die uns in den Augen unserer Gegner brandmarken. Siehe, sagen sie, wie lieb sie einander haben. Schau, wie sie bereit sind, füreinander zu sterben. Die Schönheit und die Anziehungskraft der frühen Kirche bestand in der Liebe der Geschwister zueinander. Das hat die Kolosser ausgezeichnet, die Kolosser Gemeinde, die Geschwister dort, und ihren Glauben als echt bestätigt. Und Paulus, er kann nur danken. Er ist begeistert von dieser Gemeinde. Und er sagt, das Evangelium, es ist zu euch gekommen. Und zwar nicht einfach so. Ihr habt es nicht einfach nur gehört, mit dem Kopf wahrgenommen und das war's. Sondern es hat euch eingeschlagen. Es hat so Besitz von euch ergriffen, dass es euer Leben verändert hat. Und dann hat das Kreise gezogen, immer weitere Kreise. Und ihr habt dadurch, wie ihr miteinander umgegangen seid, wie ihr euch geliebt habt, wie ihr euch respektiert habt, das hat andere Menschen beeindruckt, die dann auch zum Glauben an Jesus gekommen sind, weil sie neugierig wurden und sie sind gekommen und sie haben das Evangelium gehört. Liebe Geschwister, das ist wirklich mein tiefster Wunsch. Auch für die Zukunft unserer Gemeinde, dass wir noch mehr zu einer Gemeinschaft werden, die geprägt ist von dieser Liebe. Was hier Paulus den Kolossern schreibt, oder was er von den Kolossern schreibt, wie Geschwister die Liebe sich ganz praktisch entfalten kann, das habe ich in meinem Leben, und ich bin schon viele Jahrzehnte gläubig, immer wieder erfahren dürfen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich erinnere mich immer wieder, das wird mich einfach mein Leben lang begleiten, ganz klar, diese Erfahrung. Aber ich denke immer wieder an die Zeit der extremen Lebensmittelknappheit in Rumänien, mit der 80er Jahre, in der Zeit der Ceausescu-Diktatur. Also, by the way, Rumänien hat nicht immer so zur EU gehört, wie es das heute tut. Es gab eine Zeit, wo dort ein Diktator herrschte. Ich sage das einfach auch in die Kamera, falls jemand von außen hier den Livestream verfolgt und neugierig ist. Da gab es eine deutsche Minderheit, und zu der gehöre ich. Das hört ihr vielleicht auch an meinem Akzent. Aber in den 80er Jahren war da eine ganz, ganz schwere Zeit mit einer wahnsinnigen Lebensmittelknappheit, weil dieser Diktator das Land einfach runtergehungert hat. Es ging also wirklich um Hunger, um Überleben. Und ich werde das nie vergessen, wie Geschwister aus Deutschland und auch aus der Schweiz regelmäßig kamen, um uns mit Lebensmitteln zu versorgen. Die haben diesen langen Weg auf sich genommen. Diese ganzen Strapazen an der Grenze, manchmal musste man 24 Stunden einfach nur an der Grenze stehen, bis man da durch konnte und Zoll zahlen. Und man wusste nie genau, ob man reinkommt oder nicht. Weil Rumänien, da war dieser eiserne Vorhang damals noch, war ein Land, das zum Warschau-Pakt gehörte in der Zeit. Diese ganzen Gefahren auf den Straßen mit den Behörden, diese ganzen Risiken haben diese Geschwister auf sich genommen, ein Riesenopfer, um uns, die sie gar nicht persönlich kannten, zu helfen, um uns zu versorgen. Das war tatkräftige Liebe, die aus ihrem echten Glauben an Jesus entsprang. Aber auch hier in der Gemeinde habe ich in den Jahren auch viel Liebe gesehen und auch erfahren. Auch gerade rückblickend auf unser letztes Projekt hier, dieses Bauprojekt. Es war die Liebe füreinander, die uns zusammengehalten hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist immer noch mein Traum, dass unsere kleine Gemeinde hier in Vullingen durch ihre Liebe auffällt. Schon seit etlichen Jahren haben wir unseren Auftrag in ein kurzes, leicht merkbares Motto zusammengefasst. Wisst ihr das noch? Kennt ihr das noch? Kann einer das mal geschwind sagen? Wir haben es schon längere Zeit nicht mehr wiederholt. Liebe zu Gott, Liebe zueinander, Liebe zu allen Menschen, höre ich. Davor steht nochmal ein ganz wichtiger Satz. Wir wollen Gott ehren. Wie denn? Durch unsere Liebe zu ihm. Durch unsere Liebe zueinander, steht gleich an zweiter Stelle. Und unsere Liebe zu allen Menschen. Unser Bibeltext heute begründet genau dieses Motto. Und ich finde das Motto super. Es klingt wirklich gut und es ist absolut biblisch. Aber wir wissen alle, wie sehr es uns in der Praxis herausfordert. Und manchmal habe ich so das Gefühl, als würde der Widersacher so irgendwo im Hintergrund sein, ja, und denken, ihr habt euch in der Tat ein großes Wort auf die Fahne geschrieben. Ich werde euch so richtig Stolpersteine in den Weg stellen, dass ihr oft auf die Nase fallt mit eurem großen Wort da. Er hat es abgesehen auf uns, weil er genau nicht will, dass das gelebt und erfahren wird. Und doch weiß ich, es ist richtig, denn unsere Glaubwürdigkeit, unser Zeugnis, unsere Zukunft hängt davon ab. Wir haben in den letzten 2 Jahren unser Gebäude hier erweitert und verschönert und mit Gottes Hilfe werden wir auch die äußere Fassade noch erneuern. Aber was uns in unserer Stadt wirklich anziehend und attraktiv machen wird, ist die Liebe, die aus dem Glauben kommt. Unsere Liebe zueinander, die sich konkret durch eine echte Gemeinschaft, durch einander dienen und helfen, äußert. Und diese Liebe, so wie Francis Schaeffer das mal sagte, die wird unsere letzte Apologetik sein. Und deshalb, Geschwister, lasst uns wirklich weiter danach streben und dafür beten, dass diese erste Frucht des Geistes, die Liebe, auch weiterhin in unserer Gemeinschaft wächst und sichtbar wird. Wie kann das praktisch aussehen? Wie kann das sichtbar werden? Und zum Beispiel in der Art, wie wir miteinander und auch übereinander reden. Es wird sichtbar durch die Art, wie wir uns vergeben, wie wir uns entlasten, wie wir uns helfen, wie wir für den anderen und die Gemeinschaft bereit sind, Opfer zu bringen, wie wir aufeinander Acht haben, wie wir aufeinander zugehen, vielleicht auch auf diejenigen, die mehr am Rande der Gemeinschaft stehen, wie wir nachsichtig mit dem anderen sind, wie unsere Liebe auch Verfehlungen zudeckt. Es gibt Verfehlungen in jeder Gemeinschaft, auch in unserer Mitte. Aber Liebe deckt zu. Das wünsche ich mir, dass die EFG Fullingen durch ihre Liebe, durch die Liebe der Geschwister zueinander, durch ihre Liebe bekannt ist. Das ist mein Traum. Und wie schön wäre es, wenn die Leute aus Fullingen, wenn die an uns denken, sagen, hey, die haben wirklich einen schönen Anbau hingestellt. Aber wie die miteinander umgehen, wie die übereinander reden, wie die zusammenstehen, ja, wie die irgendwie eine Liebe zueinander haben, das ist auffallend. Respekt. Und wenn du heute hier bist oder den Livestream siehst und glaubst noch nicht und bist skeptisch gegen Gott und auch gegen Christen, dann ist das mein Wunsch, dass wir als Gemeinde dir die Möglichkeit geben, das zu erleben, dass du auch sagen kannst, hey, das will ich auch. Das ist so anziehend für mich, das will ich auch. Und dass du so diesem Jesus näher kommst, dem wir hier folgen und der unser Herr ist. Also nochmal ganz persönlich die Frage, wie wächst diese Frucht der Liebe in deinem Leben? Wie jede Frucht wächst sie langsam. Aber wächst sie? Nur wenn diese Frucht da ist und wächst, kannst du wirklich sagen, dass das Evangelium zu dir gekommen ist. So heißt es in Vers 5. Wenn das nicht der Fall ist, dann fehlt was. Dann fehlt das, was die Kolosser hatten. Ich wünsche mir das sehr, dass Paulus auch über unsere Gemeinde so Gott danken könnte, wie er es damals tat, als er an die Kolosser im Gebet dachte. Nun, was kann unsere Liebe zueinander noch mehr entfachen? Das ist eine wichtige Frage. Und die Antwort auf diese Frage finden wir in Vers 5. Die Kolosser, die haben so geliebt, weil sie angespornt wurden von Hoffnung. Und auch dafür dankt Paulus unserem Gott. Er ist dankbar für die Hoffnung, die zur Liebe motiviert. Das ist mein dritter Punkt. Wir sehen also hier Glaube, Liebe, Hoffnung. Die gehören einfach biblisch untrennbar zusammen. Das Gemeindeleben in Kolossä wurde also von einer dreifachen Schnur zusammengehalten, von Glaube und Liebe und Hoffnung. Der Glaube, so haben wir gesehen, wird in der Liebe tätig und die Liebe wird von der Hoffnung motiviert. Schauen wir uns jetzt nochmal genau den Text an. Wir erkennen das, wenn wir die Verbindung zwischen Vers 4 und Vers 5 sehen. Es ist sehr wichtig, hier den Zusammenhang zu verstehen, weil in unseren deutschen Übersetzungen, da haben wir ja die Verseinteilung. Im Urtext ist das ein einziger langer Satz. Und dann teilt man das ein bisschen ein und merkt dann gar nicht, wie das hier zusammenhängt. Paulus schreibt, denn wir haben gehört, wie lebendiger Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Wörtlich heißt es hier eigentlich, ihr habt diese Liebe zu allen Geschwistern und dann heißt es um oder wegen der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, so übersetzt zum Beispiel Schlachter. Merkt ihr den Zusammenhang, wie das hier zusammenhängt? Ihr habt die Liebe wegen der Hoffnung. Aufgrund der Hoffnung habt ihr diese Liebe, die Begründung. Der Grund für die Liebe ist die Hoffnung. Aber Hoffnung worauf? Die Hoffnung, dass die Christen in Kolossä eine Zukunft haben in der Gegenwart Gottes. Hoffnung biblisch verstanden, das ist ja kein so unbestimmtes Sehnen nach etwas, sondern es ist das Wissen, dass die biblischen göttlichen Verheißungen Wirklichkeit werden. Im Grunde ist Hoffnung das freudige Zuleben auf die Zukunft, auf die Vollendung unseres Heils. Und genau das soll unser Leben im Hier und Jetzt prägen. Die Geschwister in Kolossä waren sich absolut sicher, dass sie von Gott, dem Schöpfer, in Christus geliebt und akzeptiert und angenommen sind. Und dass niemand ihnen das rauben kann, was für sie aufbewahrt ist im Himmel. Sie wussten, die haben jetzt schon große geistliche Schätze in Christus. Durch Gottes Gnade sind wir erwählt, wir sind erlöst. In Christus haben wir seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Paulus nennt sie ja Heilige. Seine heilige Heiligkeit, Christi Heiligkeit haben wir geschenkt bekommen und eine neue Identität und wir wurden beschenkt mit Gottes Geist. Das sind geistliche Schätze, die wir jetzt schon haben, das wussten die Kolosser. Und das ist noch lange nicht alles. Das Beste kommt noch. Hoffnung, meine lieben Geschwister, auf das, was Gott im Himmel für uns bereithält, das ist inhaltlich sehr reich gefüllt. Wir wissen aus dem Wort Gottes und in der letzten Zeit hat man vielleicht auch öfters davon auch in den Predigten gehört. Wir kommen ja auch von Advent, ist zwar auch schon ein paar Monate her, aber wir wissen aus dem Wort Gottes und es wird auch mehr darüber gepredigt in der letzten Zeit, dass Jesus wiederkommen wird. Wir warten auf die Entrückung, auf die Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Wir warten, dass Jesus hier sein tausendjähriges Reich aufrichtet. Wir warten auf diese Zeit, wo es kein Tod und kein Leid und kein Geschrei und keine Tränen mehr gibt und der Satan hinweggetan wird und das Weltgericht und die Vollendung der Gemeinde in der Ewigkeit und Herrlichkeit Gottes, der neue Himmel und die neue Erde oder erneuerte Erde. Unsere Zukunft ist absolut sicher. Wenn diese Hoffnung auf die Zukunft nicht beflügelt, was denn dann? Was für Hoffnungsleute müssen doch gerade wir Christen in dieser angstüberfluteten, dem Untergang entgegentaumelnden Welt sein? Wie müsste diese Hoffnung uns gerade in dieser Zeit motivieren, anspornen? In unserer Liebe zueinander, aber auch zu allen Menschen, die noch nicht gerettet sind. Die Frucht, die sichtbar wurde im Leben der Kolosser Christen, die kam nicht von ungefähr, sondern Paulus schreibt, die Frucht, die zu sehen war, hatte damit zu tun, dass sie gedanklich sich nicht von dem Irdischen gefangen nehmen ließen, sondern auf das Himmlische sich ausrichteten. Das hat Eindruck gemacht in ihrer Umgebung. Was ist unser Problem heute? Ich glaube sicherlich nicht das, dass wir zu sehr himmelsorientiert leben und uns in einer Weltflucht verlieren. Das wäre das andere Extrem. Gibt es auch, aber ich glaube nicht, dass das unser größtes Problem ist. Sondern eher, dass wir gedanklich und auch emotional zu sehr gebunden sind an die irdischen Dinge und zu wenig erfüllt sind von den Gnadengeschenken und von dem, was Gott für uns bereithält im Himmel. Das ist das Problem. Unsere Gedanken, sie kreisen ständig um die falschen Dinge. Wir lassen uns gefangen nehmen von den vielen negativen Nachrichten. Oder manche verlieren sich auch in Endzeitspekulationen und beschäftigen sich nur noch mit den angstmachenden Informationen über Corona oder über die Politik oder der neuen Weltordnung und was als nächstes vielleicht als schlimmes Ereignis wohl noch kommen wird. Sie kreisen um die sekundären Dinge, um die unbeständigen Dinge, nicht um die Dinge, die wirklich bleiben. Und dieses Wort Gottes will uns heute ermutigen zu einem lebendigen Glauben in Jesus Christus und zu einem Leben erfüllt mit Liebe zueinander, gerade in dieser Zeit, weil wir haben doch nichts mehr zu verlieren, wenn wir Christen sind. Wir bewegen uns der Vollendung entgegen. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Ich will das nochmal mit einem Beispiel veranschaulichen. Ich traue mich einfach, obwohl ich gar nicht so der große Fußballfan bin, aber ich habe mal dieses Beispiel auch gehört und es hat mir gut gefallen. Ich habe es ein bisschen auf uns hier, auf unsere Situation in unserer Region angepasst. Stellen wir uns mal vor, der SSV Reutlingen würde sich für die DFB-Pokalspiele qualifizieren. Die würden einfach so gut spielen, dass sie wie durch ein Wunder es schaffen würden, ins Finale zu kommen. Und die müssten im Berliner Olympiastadion gegen Bayern München antreten. Da haben wir also dieses Top-Team, die nur gewohnt sind zu siegen, Bayern München. Und dann eben dieses andere Team, SSV Reutlingen, der sich aus der fünften Liga, ist er in der fünften Liga, ich weiß es gar nicht genau jetzt, wie durch ein Wunder hochgespielt hat. Spiel das mal so in euren Gedanken durch. Was wäre der Unterschied vor so einem Endspiel zwischen diesen zwei Teams? Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, unter welchem Druck Bayern München vor so einem Spiel steht? Die wissen ganz genau, wenn wir das vergeigen, sind wir die Loser der Nation. Weil da haben wir da nicht verloren gegen, was weiß ich, was ist das Top-Team, Barcelona oder keine Ahnung, oder irgendein BFB, wie heißt das, BVB, sondern gegen diese Fünflegisten. Aber die ehemals Fünflegisten, die könnten mit einer ganz anderen Haltung in das Endspiel gehen. Denn die wissen, wenn wir das Spiel gewinnen, natürlich wird es eine riesengroße Parade geben. Einen großen Empfang auf dem Marktplatz in Reutlingen. Die werden uns sozusagen ein Denkmal setzen. Wir gehen ein in die Annalen der Fußballgeschichte. Wenn wir das Spiel gegen Bayern München verlieren, naja, das ist ja nicht so schlimm. Denn eigentlich sind wir schon jetzt die Helden, dass wir überhaupt ins Finale gekommen sind. Wir sind jetzt eigentlich schon die Gewinner. Alles, was noch draufkommt, ist Bonus. Und das macht den riesengroßen Unterschied, mit welcher Stimmung diese beiden Teams vor so einem großen Spiel unterwegs sind. Was will ich damit veranschaulichen? Wer bereits jetzt schon in Christus fest im Glauben verwurzelt ist und weiß, wer er in Christus ist und was er in Christus hat, eine neue Identität, einen neuen Wert, und dass seine Annahme bei Gott garantiert und absolut sicher ist. Wer also jetzt schon weiß, ich gehöre ganz zu Christus und ich habe diese sichere Hoffnung, dass im Himmel erst es richtig losgeht, das wirkliche Leben in Ewigkeit dort mit Christus beginnt, meine Zukunft bei Jesus sicher ist. Wer das weiß, der wird hier schon anders leben und auch lieben. Je mehr ich erfasst bin von dieser Botschaft der Gnade, von dem, was ich in Christus bin und habe, desto mehr Frucht wird sichtbar werden in meinem Leben. Denn dann kann ich innerlich mit einer ganz anderen Freiheit leben und auch gelassen bleiben. Ihr habt es gecheckt, Team 1, Bayern München steht unter einem wahnsinnigen Stress und Druck. Team 2 in meiner erfundenen Geschichte kann befreit und beflügelt aufspielen, weil es weiß, unser Volk, unsere Ehre ist jetzt schon sicher. Und Geschwister, ich bin überzeugt, je mehr wir von der Gnade Gottes, von dem, was wir in Christus haben, erfasst sind, desto mehr Frucht wird sich auch in unserem Leben zeigen. Und deshalb lasst uns gerade in dieser sehr, sehr besonderen, angespannten, unsicheren, immer mehr dunkel werdenden Zeit uns nicht gefangen nehmen lassen von Ängsten und Sorgen und Meinungen und Theorien, die alle das Potenzial haben, zu entzweien, zu spalten, sodass unsere Liebe in Gefahr steht, zu erkalten. Lasst uns nicht abgelenkt und verführt werden von diesem diesseitigen, vergänglichen Irdischen, sondern lasst uns einfach als Menschen, die einen lebendigen Glauben haben, motiviert von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für uns bereithält, einander lieben und zusammenhalten und die Gegenwart gestalten, damit durch das Evangelium noch mehr Frucht entsteht. Das ist mein Gebet für unsere kleine Gemeinde hier, dass bis Jesus wiederkommt und uns zu sich holt, wir so durchdrungen vom Evangelium leben, dass diese geistlichen Früchte, die wir hier bei den Kolosser finden, Glaube, Liebe, Hoffnung, auch bei uns noch mehr wachsen, zu Reife gedeihen. Ja, dass man ihren Duft, ihr Aroma wahrnehmen kann, wie im Herbst bei den schönen Äpfeln im Arbachtal. Gott zur Ehre und auch uns zur Freude. Lass uns beten.